Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft. DRS 2.
Strengere Vorschriften gegen Rückstände der Antibabypille in unseren Abwässern. Doch wer soll das bezahlen? Linguisten und ihr Interesse für Familienbeziehungen. Und der Bau eines Hauses für Menschen mit extremen Chemikalienunverträglichkeiten.
Wenn wir es schaffen, ein Gebäude zu bauen, in dem diese Leute leben können, dann können auch alle anderen Personen, die nicht derart empfindlich sind, von einer besseren Raumluftqualität profitieren.
Das sind die Themen heute in Wissenschaft DRS 2. Am Mikrofon Christian Heuss. Über 100 Millionen Frauen weltweit nehmen die Antibabypille. Die hormonaktiven Stoffe der Antibabypille, ausgeschieden über den Urin, landen in den Abwässern und wegen ungenügender oder fehlender Klärung letztlich auch in Flüssen und Seen. Die Europäische Union möchte nun mit strengen neuen Gesetzen und Auflagen die Menge an hormonaktiven Substanzen in der Umwelt reduzieren. Eine kostenaufwendige Sache. Auch in der Schweiz ist derzeit eine Änderung des Gewässerschutzgesetzes in Vernehmlassung. Ich habe mit Urs von Gunten gesprochen, Wasserressourcenspezialist bei der EAWAG, dem Schweizerischen Wasserforschungsinstitut, und ich habe ihn als erstes gefragt, wie notwendig solch verschärfte Vorschriften aus umweltökologischer Sicht denn eigentlich sind.
1978 hat man festgestellt, dass in gewissen Gewässern eine Verweiblichung von Fischen stattfindet und hat dann später gesehen, dass man das in Zusammenhang bringen könnte mit dem Einleiten von hormonaktiven Substanzen, auch mit dem Wirkstoff der Antibabypille. Und insofern aus ökologischer Sicht ist eine solche Maßnahme natürlich gerechtfertigt.
Wo steht denn die Schweiz in diesen Fragen? Wie weit ist man hier mit dem Herausfiltern oder dem Eliminieren solcher hormonaktiver Substanzen in den Abwässern?
Also in der Schweiz war man in den letzten 10 Jahren sehr aktiv auf diesem Gebiet. Es gab mehrere nationale Forschungsprogramme. Es gab ein Forschungsprogramm zum Rückgang der Fischbestände in den Flüssen. Nachher gab es ein nationales Forschungsprogramm zu hormonaktiven Substanzen in Gewässern. Und aufgrund dieser beiden Programme hat man gesehen, dass da ein Handlungsbedarf ist, und das Bundesamt für Umwelt hat nachher eine Strategie Micropol ins Leben gerufen, wo man ganz systematisch untersucht hat, wo welche Spurenstoffe über Abwasser in die Gewässer gelangen. Man hat auch gesehen, dass diese hormonaktiven Substanzen, also zum Beispiel der Wirkstoff der Antibabypille, in konventionellen Abwasserreinigungsanlagen sehr gut abgebaut werden. Aber man hat eigentlich dann den Horizont etwas weiter gefasst und sich auch auf andere Wirkstoffe, Arzneimittelrückstände, aber auch andere Stoffe aus Haushaltungen, die übers Abwasser in die Gewässer gelangen. Man hat dann eine Strategie entwickelt, um eine weitergehende Abwasserreinigung anzupeilen.
Also Handlungsbedarf ist da, all diese Substanzen, Medikamente, hormonaktive Rückstände aus den Gewässern zu filtern. Nun, es gibt ja auch Technologien, das zu tun. Sie haben das angetönt, aber das ist verbunden mit relativ hohen Kosten. Ist es letztlich eine Frage der Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen?
Ja, es gibt Technologien, wo man das machen kann. Also das ist einerseits die Ozonung, auf der anderen Seite eine Zudosierung von Pulveraktivkohle. Da werden solche Substanzen recht gut eliminiert. Also man kann mit vernünftigem Aufwand etwa 80% der Substanzen entfernen oder der Fracht der Substanzen entfernen. Das ist allerdings mit Kosten verbunden. Man schätzt, dass in der Schweiz etwa 1,2 Milliarden Franken an Investitionskosten nötig wären, um das zu machen. Und wenn man die Betriebskosten dazu nimmt, kommen da jährliche Mehrkosten von etwa 130 Millionen zusammen. Wenn man das dann auf die Bevölkerung umrechnet, entspricht das etwa 16 Franken pro Person und Jahr, die zusätzlich für diese zusätzlichen Reinigungsstufen eingesetzt werden müssten.
Diese 16 Franken wären also quasi der Preis, den man bezahlen muss für diese Rückstände in unserer Umwelt. Jetzt aus der Schweizer Perspektive ist das wahrscheinlich finanziell verkraftbar. Aus der europäischen Perspektive sind diese Kosten wahrscheinlich relativ hoch.
Ja, das kann man sagen, wenn man gerade an die finanzielle Situation in vielen europäischen Ländern denkt. Es ist auch so, dass häufig schon die konventionellen Abwasserreinigungsanlagen nicht auf dem neuesten Stand sind und nicht gut funktionieren. Und insofern ist es so, dass man natürlich zuerst einmal die konventionelle Abwasserreinigung auf Vordermann bringen muss, damit die Eutrophierung der Gewässer minimiert werden kann, und erst dann kann man sich auf diese Spurenstoffe konzentrieren.
Jetzt kann man natürlich ein bisschen anders fragen, insofern wer eigentlich quasi die moralische Verpflichtung hat, diese Kosten zu tragen. Ist es die Allgemeinheit, die Gesellschaft, oder sind es eher die Verursacher, die Pharmaunternehmen? Was ist da Ihre Meinung dazu?
Man könnte natürlich sagen, wenn man Medikamente nimmt, dann müsste man auch dafür bezahlen, wie sie entsorgt werden müssen. Allerdings ist ja so, dass wenn man krank ist, meistens nichts dafür kann. Und insofern geht man in der Schweiz eigentlich in die Richtung, dass diese Kosten über die Allgemeinheit getragen werden.
Soweit Urs von Gunten, Leiter der Abteilung Wasserressourcen und Trinkwasser beim Schweizerischen Wasserinstitut EAWAG. Bei uns im Netz finden Sie den Link zur laufenden Vernehmlassung zu Mikroverunreinigungen in Abwässern unter wissenschaft.drs.ch. Verwandtschaftsbeziehungen sind in vielen Familien per se schon ein eher schwieriges Thema. Noch schwieriger wird es aber, Verwandte eindeutig zu bezeichnen. Oder kennen Sie einen eindeutigen Ausdruck für die Großtante mütterlicherseits oder den Onkel väterlicherseits? Mandarin-Chinesen haben damit kein Problem. Sie kennen in ihrer Sprache ein ausgeklügeltes System, wie sich Verwandtschaftsbeziehungen eindeutig bezeichnen lassen. Für Linguisten, die die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von verschiedenen Sprachen studieren, um damit das universelle Sprach- und Logikverständnis des Menschen zu verstehen, sind genau solche Verwandtschaftsbezeichnungen ein ideales Studienobjekt. Das zeigt der Beitrag von Anita von Mond.
Mutter, Tochter, Vetter, Cousin oder Ururgroßnichte. Solche Verwandtschaftsbezeichnungen sind für Sprachvergleiche interessant, denn diese Bezeichnungen lassen sich klar definieren. Mutter und Tochter etc. sind biologisch immer gleich verwandt, egal wo auf der Welt. Trotzdem können diese Verwandtschaftsbeziehungen sprachlich sehr unterschiedlich abgebildet sein, sagt der amerikanische Sprachforscher und Psychologe Charles Kemp von der Carnegie Mellon Universität in den USA. So etwa gäbe es für Großeltern im Englischen nur zwei Wörter, nämlich Großvater und Großmutter. Das chinesische Mandarin hingegen sei genauer und habe vier Wörter.
English has terms like grandmother and grandfather and, for example, Mandarin Chinese has four terms to refer to your four grandparents. There are different terms for maternal grandmother, maternal grandfather and so on.
Die Chinesen haben jeweils eigene Wörter für Großeltern väterlicher und mütterlicherseits, sagt Charles Kemp. In anderen Sprachen gibt es mehrere Wörter für die Eltern, je nachdem, wer über sie spricht. Oder das Wort Onkel kann in gewissen Sprachen nicht nur für Männer, sondern auch für Knaben stehen. Trotz solch faszinierender Unterschiede, die Vielfalt hat ihre Grenzen. Das haben Charles Kemp und seine Kollegen der kalifornischen Universität Berkeley festgestellt, als sie am Computer Verwandtschaftsbezeichnungen aus über 500 Sprachen analysierten. Die Forscher zeigen auf, was dem sprachlichen Erfindungsgeist Grenzen setzt.
We found evidence for the idea that the systems you see in the languages of the world achieve a near optimal trade-off between two factors that we call simplicity and informativeness.
In den Sprachen dieser Welt beobachtet Charles Kemp immer ein Abwägen zwischen zwei Prinzipien. Sprachen sollen einerseits möglichst viel Information transportieren, also die Dinge präzise benennen, um Missverständnisse auszuschließen. Und trotzdem sollen Sprachen möglichst einfach bleiben, also wenige Wörter haben, um die Sprecher nicht zu überfordern. So wären zum Beispiel für die Verwandtschaftsbeziehungen von 50 Personen bereits astronomisch viele Beziehungen denkbar, denn jede dieser Personen steht in Beziehung zu jeder anderen. In Realität jedoch fanden die Forscher sogar in sehr vielfältigen Sprachen nur gut 30 unterschiedliche geläufige Verwandtschaftsbezeichnungen. Englisch habe 14 und die sparsamsten Sprachen nur noch 7.
The most complex system included around 32 or 33 different kinship categories for those 56 relatives. English included 14 categories and the simplest cases include 7 or 8 different categories.
Auch wenn es also weltweit, zumindest bei den untersuchten Verwandtschaftsbezeichnungen, nicht allzu viele Unterschiede gibt, so sind die existierenden Unterschiede doch spannend und man will wissen, weshalb denn nun manche Sprachen 4 Wörter für Großeltern haben oder andere nur 2. Doch diese Frage beantwortet die Studie nicht und diese Frage sei überhaupt schwierig zu beantworten, findet Fernando Zuniga von der Universität Zürich. Sicher ist, Sprache ist immer auch kulturell geprägt, erklärt der Linguist. So etwa hätten in einer südamerikanischen Indianersprache Frauen und Männer jeweils eigene Wörter für Kind.
Erstaunlicherweise ist es bei diesen Leuten in Südchile und Südargentinien so, dass die Männer genauer sich ausdrücken. Also sie haben ein Wort für Tochter und ein Wort für Sohn zum Beispiel und ein Wort für Kind. Die Frau wird ein anderes Wort für Kind haben und kein Wort für Tochter oder für Sohn.
Dass ausgerechnet die Frauen weniger Wörter für ihre Kinder haben, hängt vermutlich mit einer besonderen Familienstruktur zusammen. Allerdings nicht der heutigen Zeit, sondern einer früheren, als die Sprache dieser Kultur ausgebildet wurde. Sprachen verändern sich nämlich sehr langsam, viel langsamer als Gesellschaften. Das macht direkte Vergleiche schwierig, es sei denn, man schaut zurück. Dann wird zum Beispiel klar, dass die Familie in Europa auch sprachlich mit der Zeit an Bedeutung verloren hat. Bezeichnungen wie Oheim für Onkel mütterlicherseits etwa gibt es heute nicht mehr.
In Europa waren solche differenziertere Bezeichnungen früher wichtig. Auch Latein hatte zum Beispiel Onkel väterlicherseits und Onkel mütterlicherseits. Keine romanische Sprache macht diesen Unterschied mehr, Französisch, Spanisch, Italienisch. Das ist ein allgemeiner Trend. Früher war die Familie die Überlebenseinheit des Individuums. Das Individuum war auch nicht so stark getrennt vom Kontext. Das Individuum hatte eine Identität und eine Wichtigkeit und eine Überlebenschance nur als Teil dieser Familie.
Diese Familie wird auch in Zukunft wohl weiter an Bedeutung verlieren. Und beim ewigen Abwägen zwischen sprachlicher Genauigkeit und Ökonomie dürfte sich das Gewicht in Richtung Ökonomie verschieben. Zumindest bei den Verwandtschaftsbezeichnungen.
Anita von Mont und warum die Schwiegermutter doch ganz nützlich sein kann. Und hier geht es gleich weiter mit einem ganz speziellen Bauprojekt für Menschen mit Chemikalienüberempfindlichkeit. Doch erst weitere Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung. Katharina Boxler, Sie fahren geradezu mit einer kleinen Achenoa auf. Tiere sind die Protagonisten Ihrer Nachrichten heute.
Genau, lassen Sie mich beim kleinsten und zerbrechlichsten Wesen beginnen, das diese Woche für Nachrichtenstoff sorgte. Es ist der kleine Sonnenröschenbläuling, eine Schmetterlingsart, die vom Klimawandel buchstäblich davongetragen wird.
Biologen der Universität York berichten im Fachmagazin Science, wie der Bläuling in den letzten 20 Jahren von Südengland aus 80 Kilometer Richtung Norden vorgedrungen ist.
Ja, früher war dieser Schmetterling sehr selten. Die Art hat sich nur von ganz bestimmten Raupen ernährt, die an Südhängen zu Hause waren. Und mit ihrem neuen und größeren Lebensraum nun kamen die Bläulinge nun auch zu anderem neuem Futter. Sie haben ihren Speiseplan jetzt auch auf andere Raupen ausgedehnt. Und diese Anreicherung hat nun offenbar zur Erholung des Sonnenröschen-Bläuling-Bestands geführt.
Weniger gut geht es den Meeresschildkröten mit dem Klimawandel.
US-amerikanische Forscher beschreiben diese Woche im Fachorgan PLOS ONE, dass sich die Zahl der Meeresschildkröten zum Beispiel in Costa Rica halbieren könnte in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Denn je wärmer und trockener der Sand, in den die Meeresschildkröten ihre Eier legen, ist, desto geringer der Bruterfolg.
Um Tiere, deren Wohlergehen nicht nur mit den Umweltbedingungen, sondern auch mit dem sozialen Zusammenleben zu tun hat, geht es in Ihrer nächsten Meldung, Katharina Boxler.
Um Paviane, das sind ja ziemlich kräftige und unzimperliche Burschen, die sich bei Konflikten auch schon mal gern an die Gurgel gehen. Forscher der Universität Indiana haben nun untersucht, wie sich diese Tiere im kenianischen Amboseli-Nationalpark jeweils von derartigen Kampfverletzungen erholen.
Lassen Sie mich raten, der Boss einer Gruppe wird schneller gesund als ein Tier am untersten Ende der Rangordnung?
Ja, sogar dreimal schneller. Das gilt auch für den Fall von Krankheiten. Die untersuchenden Biologen führen diese Unterschiede unter anderem darauf zurück, dass rangniedrigere Tiere mehr Stress zu ertragen haben. Und Stress beeinträchtigt ja bekanntermaßen das Immunsystem, was wiederum zu schlechter Wundheilung und größerer Krankheitsanfälligkeit führen kann.
Stolze Besitzer vermeintlich alter Hunderassen mussten diese Woche eine Kränkung erfahren. Rassen wie etwa der Afghan Saluki oder der chinesische Shar Pei sind gar nicht wirklich alt.
Nein, diese Hunderassen haben sich einfach verhältnismäßig lang isoliert entwickelt und lang ist eben bei Hunden schon alles, was über 150 Jahre zurückliegt. Die meisten der heute bekannten Hunderassen sind nämlich erst in den vergangenen 150 Jahren entstanden. Bis dahin war der Genpool der Hunde recht einheitlich, weil der Mensch die Tiere immer und über alle Kontinente hinweg mitgenommen hat und auch immer wieder gekreuzt hat. Die Spur zurück zum Urhund und von da zum Wolf hat sich deshalb eigentlich schon längst verwischt. Einer der britischen Autoren der PNAS-Hundestudie meinte denn auch, das Hundeerbgut sei ein Durcheinander oder schlicht eine Sauordnung.
Noch rätselhafter ist die Existenz der folgenden Tierart.
Ja, nämlich die des Yeti, des Schneemenschen, der sich im Himalaya herumtreiben soll und von dem ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mal weiß, ob ich ihn unter die Tiere einreihen darf. Jedenfalls, wer Spuren vom Yeti findet, darf diese nun zwei Wissenschaftlern des Zoologischen Museums Lausanne und der Universität Oxford anvertrauen. Die beiden ermuntern alle, die im Besitz von möglichen Geweberesten oder Haaren eines Yetis sind, diese zur Genanalyse einzusenden. Eine der vielen Yeti-Hypothesen ist ja jene, dass der Yeti vielleicht ein überlebender Neandertaler sein könnte. Das schweizerisch-britische Projekt beschränkt sich daher nicht nur auf die Spurensuche nach dem Schneemenschen. Es soll auch das Erbgut der Bevölkerung in Regionen, wo der Yeti gesichtet worden sein soll, auf Neandertaler-Gene untersuchen.
Sie sind bei Wissenschaft Deres 2, dem wöchentlichen Blick in Wissenschaft und Forschung. Nächste Woche erfolgt der Spatenstich für ein ganz besonderes Wohnhaus in Zürich. Ein Haus, in dem sich auch Menschen wohlfühlen sollen, die sonst in keinem herkömmlichen Haus heimisch sind. Menschen mit einer sogenannten multiplen chemischen Sensitivität, abgekürzt MCS. Solche Menschen reagieren mit körperlichen Symptomen gegen alltägliche und in vielen Baustoffen enthaltene Chemikalien, Lösungsmittel beispielsweise oder Holzschutzmittel. Das neue Haus für MCS-Betroffene soll frei sein von jeglichen belastenden Materialien. Und obwohl MCS medizinisch umstritten, ist die Stadt Zürich bei diesem Pilotprojekt aktiv mit dabei. Gabriela Neuhaus berichtet.
Mit Christian Schiffele einen Treffpunkt zu vereinbaren, ist alles andere als einfach. In geschlossenen Räumen ist die Konzentration von flüchtigen Chemikalien besonders hoch, was bei Menschen, die unter MCS leiden, starke Krankheitsschübe auslösen kann. Wir treffen uns deshalb am Waldrand, hoch über der Stadt.
Ja, MCS bedeutet eben, dass man viel auf der Flucht ist, also auf der Suche nach frischer Luft. Und schon vor 20 Jahren habe ich hier am Waldrand öfters im Auto geschlafen, weil ich die Wohnung nicht vertragen habe oder es nach Waschmittel oder Parfüm gerochen hat von den Nachbarn.
In der Schweiz wird die multiple Chemikalienunverträglichkeit, kurz MCS, wegen des oft diffusen Krankheitsbildes bis heute weder von der Schulmedizin noch von den Sozialversicherungen anerkannt. Dies im Gegensatz zu Deutschland oder den USA. Christian Schiffele kämpft seit Jahren um die Anerkennung der Krankheit MCS, an der er seit seiner Kindheit leidet.
Und das ist so, dass einfach viele Wohnmaterialien wie Parkettböden, Lacke, Laminatböden oder Farbanstriche Probleme verursachen, zum Beispiel Lungenschmerzen oder allgemeine Schwächezustände. Man kann sich vorstellen, MCS ist wie eine sehr, sehr intensive Pollenallergie, einfach auf dem Gebiet der Chemikalien.
Ein Haus, wie es bis heute noch keines gibt, soll nun Erleichterung bringen. Für 6 Millionen Franken entstehen am Stadtrand von Zürich 15 MCS-gerechte Wohnungen. Gebaut wird das Pilotprojekt von der Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen. Zusammen mit der Stadt Zürich, die das Grundstück im Baurecht zur Verfügung stellt und den Entstehungsprozess intensiv begleitet. Für das Engagement der Stadt gäbe es verschiedene gute Gründe, sagt Michael Pöll, Experte für Bauchemie beim Städtischen Hochbauamt.
Es ist zuerst einmal ein Legislaturziel der Stadt Zürich, dass Wohnraum für alle geschaffen werden soll. Und dann ist ein Anliegen auch noch, dass wir, wie im Energiebereich, wo wir bereits ein hohes Niveau haben und uns immer wieder verbessern, dass wir in Bezug auf die Materialökologie und speziell noch in Bezug auf gesundes Bauen auch einen nächsten Entwicklungsschritt machen können.
In Zürich misst man seit 10 Jahren die Qualität der Raumluft in den städtischen Liegenschaften. Weil in dieser Zeit die Luftbelastung etwa durch Formaldehyd oder Lösungsmittel kaum reduziert werden konnte, will man nun weiter forschen. Das Bauen für und mit MCS betroffen ist dafür ein Glücksfall.
Die MCS Betroffenen sind die maximal empfindlichen Personen. Und wenn wir es schaffen, ein Gebäude zu bauen, in dem diese Leute leben können, dann können auch alle anderen Personen, die nicht derart empfindlich sind, von einer besseren Raumluftqualität profitieren.
Entscheidend für die Luftqualität in Wohnräumen ist die Zusammensetzung der Baustoffe. Dieser Aspekt interessiert den Architekten Andreas Zimmermann ganz besonders, weil seine Kundinnen und Kunden immer öfter nach gesundem Baumaterial fragen. Beim MCS-Haus stehen solche Kriterien nun erstmals ganz oben auf der Prioritätenliste.
Normalerweise ist das eigentlich so, dass ein Architekt ein Konzept erstellt, ein gestalterisches, architektonisches Konzept und darauf aufbauend dann eine Farbgebung etc. Und hier ist das jetzt ganz anders, dass eben der Einfluss von der Seite Umweltchemie, also die Zusammensetzung der Materialien und Bauökologie sehr viel stärker ist und danach eben auch als Spezialitäten halt die Materialien noch getestet werden.
Das ist einfacher gesagt als getan. Denn sämtliche Baustoffe, insbesondere im Innenausbau, müssen auf MCS-Verträglichkeit geprüft werden. Dies geschieht in einem zweistufigen Verfahren mit einem wissenschaftlichen und einem subjektiven Teil.
Im wissenschaftlichen Teil wird versucht, die Materialien in Bezug auf ihre Chemie, in Bezug auf bekannte Inhaltsstoffe, die negative Wirkungen haben können, zu charakterisieren. Am Schluss dieses technischen Teils gibt es dann immer noch Materialien, bei denen man noch so quasi als zweite Meinung wissen will, wie jetzt die Verträglichkeit ist von möglichen zukünftigen Bewohnenden.
Hier nun sind die Genossenschafter gefragt. Seit 5 Monaten bereits sind die aufwendigen Tests im Gang. Betroffene wie Christian Schiffele erhalten wöchentlich Materialproben, die sie auf ihre Verträglichkeit hin überprüfen. Getestet wird vom Bodenbelag über Badezimmerbeschläge, Fugenmaterial bis zum Wandverputz alles, was auch nur den geringsten Einfluss auf die Raumluft haben könnte. Dabei erleben nicht zuletzt die Betroffenen selber immer wieder Überraschungen.
Ja, wir haben bis jetzt gedacht, dass Lehm ein sehr idealer Baustoff ist für MCS-Betroffene. Doch wir haben jetzt gerade letztlich im Test bemerkt, dass Lehm oft auch Leinöl als Zusatz hat oder andere organische Stoffe, die lange ausdünsten.
Nach den durchwegs negativen Testresultaten mit Lehmproben muss nun für den Innenverputz nach einer neuen Lösung gesucht werden. Geeignet sind mineralische Stoffe wie Glas oder Keramik. Bei den Fenstern hätte der Architekt gerne auf Vollaluminiumrahmen gesetzt, diese waren aber zu teuer. Zum Erstaunen der Fachleute lautet hier der kostengünstige Ersatz PVC. In den meisten Fällen reagiert die Mehrheit der Probandinnen und Probanden gleich auf die vorgelegten Baustoffe. Geht alles nach Plan, können im Herbst 2013 die ersten MCS-Betroffenen ihre Wohnungen beziehen. Dann erst wird sich zeigen, ob es wirklich gelungen ist, chemische Schad- und Reizstoffe aus den Innenräumen fernzuhalten. Damit das Haus langfristig MCS-verträglich bleibt, braucht es aber mehr als ideale Baustoffe.
In diesem Haus wird es eine strenge Hausordnung geben, also auch duftstofffreie Waschmittel. Und vor allem gibt es ein Nichtraucherhaus. Und wir möchten da auch ein Zeichen setzen, dass andere diese Idee des Nichtraucherhauses übernehmen.
Ein Zeichen setzen möchte auch Architekt Andreas Zimmermann, der kritisiert, dass auch im professionellen Bereich immer öfter zu Do-it-yourself-Material gegriffen wird. Dieses enthält chemische Zusätze, die die Anwendung oder das Aufbringen zum Beispiel von Farbe oder Verputz vereinfachen.
Wir hoffen eigentlich, dass eine Sensibilisierung der Bauwirtschaft stattfindet, dass mit diesem Projekt halt viele Punkte angesprochen werden, die sonst aufgrund von Kostenüberlegungen, von Zeitdruck einfach zu kurz kommen im Bauen, welche aber unserer Meinung nach eigentlich einen Einfluss auf Bauprojekte haben sollten.
Der Architekt Andreas Zimmermann im Beitrag von Gabriela Neuhaus. Wenn Sie mehr zu diesem Bauprojekt erfahren wollen, dann finden Sie bei uns den Link unter wissenschaft.drs.ch. Und das war's von Wissenschaft DRS 2 für diese Woche. Nächste Woche heißt es am Samstag Hörpunkt auf DRS 2 und unsere Sendung fällt daher aus. Empfehlen kann ich Ihnen aber zum Beispiel Wissenschaft im Gespräch zu Robotern und wie sie uns in Zukunft möglicherweise pflegen werden am Mittwoch um 15 Uhr hier auf DRS 2. Podcast, Links und viele weitere Beiträge aus Wissenschaft und Forschung gibt's rund um die Uhr unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion der heutigen Sendung, Katharina Boxler, am Mikrofon Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.